Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist Freitag, Wochenende, 30. August 2024, also ein Monat geht zu Ende, der Wonnemonat August, der Sommermonat schlechthin, aber es geht auch schon wieder eine Woche zu Ende. Wir sitzen hier frisch frisiert und gebügelt. Andreas guckt interessiert in den Himmel. Andreas, bitte sage es nicht, wie das Wetter hier ist.
Okay, ich sage nicht, wie das Wetter hier ist. Es ist einfach nur grün im Vordergrund und der See changiert in einem ganz hellen Blau, ohne irgendwelche weißen Unterbrechungen. Und daraus kann man überhaupt nicht ableiten, was für ein Wetter wir hier haben. Aber das Wasser changiert nun einmal und das spiegelt nun einmal den Himmel wieder. Und dazu ist ein großer gelber Lichteinfluss von einem großen gelben Ball. Und wir haben es ungefähr Mitte 20 Grad heute zu erwarten. Es sind jetzt noch Anfang 20, eigentlich wunderschön, aber genauer kann ich es nicht umschreiben.
Ja, also ich habe versucht zu verhindern, dass Andreas euch mitteilt, dass das Wetter hier ganz toll ist und auch die nächsten Tage. Aber da uns bekannt ist, dass auch bei euch vielfach die Sonne scheinen wird in den nächsten Tagen und es ziemlich warm wird, haben wir ja gar keinen Vorteil gegenüber anderen, den uns manchmal welche vorwerfen, weil wir das berichten. Aber jetzt habe ich das, glaube ich, richtig gut ins Lot gebracht, oder?
Das hast du toll gemacht. Wunderbar.
Danke. Da freue ich mich auch mal, ein gutes Lob zu bekommen, ihr Lieben. Also, es ist wirklich im Moment ersichtlich, wie das System kurz vor den Wahlen in Ostdeutschland im roten Bereich dreht. Und wie durch ein Wunder. Also, wir sprechen seit Monaten darüber, dass viele afghanische Migranten, die keine Flüchtlinge sind, längst abgeschoben gehören. Wir haben darüber berichtet, dass Annalena Baerbock als Außenministerin erfolgreich verhindert hat, dass Menschen aus Afghanistan, aus Deutschland, die sich zum Beispiel auch Dinge zu Schulden haben kommen lassen, abgeschoben werden. Da hat sie sich persönlich eingesetzt. Da gab es Regeln innerhalb des Auswärtigen Amtes, die nicht offiziell, aber inoffiziell offenbar aufgestellt worden waren. Die Regierung unter Kanzler Scholz, die gesamte Ampelregierung, hat immer wieder klar gemacht, ja, wir schieben ab, aber haben es nicht getan. Aber jetzt, heute, zwei Tage vor der Wahl, der Spiegel live dabei mit der Schlagzeile, die erste Abschiebung nach Afghanistan wurde vom Kanzleramt und den Innenbehörden schon seit gut zwei Monaten vorbereitet. Wir weisen nochmal darauf hin, übermorgen Landtagswahl in Sachsen und Landtagswahl in Thüringen. Auf einmal wird abgeschoben. Ganze 28, übrigens hochkriminelle Afghanen, wurden abgeschoben. Und da gibt es dann auch sofort, wie gesagt, nicht nur beim Spiegel, vielen anderen Mainstreamern, das Statement, ja, das haben die also im Kanzleramt schon lange, lange geplant. Und das hat auch Gábor Hallasch geschrieben bei X. Gábor Hallasch ist ein renommierter ARD-Journalist, der hat viele Jahre als Asien-Korrespondent gearbeitet und ist lange Reporter für Tagesschau und Tagesthemen gewesen. Und seit 2017 ist Gábor Hallasch Redakteur im Ressort Investigation und im Programmbereich beim NDR in Hamburg Information. Also das ist wirklich ein ARD-Experte, der die Dinge einordnen kann. Und der hat zum Beispiel bei X gepostet, einen Abschiebeflug nach Afghanistan so zu planen, dass er zwei Tage vor der Wahl stattfindet, halte ich für unmöglich. Ist wohl eher ein Zufall, der natürlich gern als Wahlkampf genutzt wird. Und was schreibt Focus Online heute? Wie Focus Online aus Sicherheitskreisen erfuhr, fiel die Entscheidung zur heutigen Abschiebung vor 5 Tagen, sprich am Sonntag. Maßgabe war den Informationen nach, dass die Abschiebung vor dem Wahlsonntag geschehen solle.
Naja, warum soll also der ARD-Journalist hier ausgerechnet mal richtig liegen? Das kennen wir ja schon. Mittlerweile kann man es ja schon fast so sehen, zumindest von unserer Seite, dass wir die öffentlich-rechtlichen Sender sehen, hören die Nachrichten, die ja nachgerichtet werden, gehen dann vom glatten Gegenteil aus. Dann haben wir eine relativ gute Chance, richtig zu liegen. Naja, und wenn er da so sagt, dieser Journalist, dieser Gabor Halatsch oder wie der heißt, heißt der gute Mann, dass nach dem Motto, es er für unmöglich hält, dass man also quasi einen Flug so plant, dass er 2 Tage vor der Wahl, die ja nun schon lange feststeht, dass man den so planen kann. Ja, das ist wirklich ganz intelligent recherchiert. Über Monate wird man es kaum schaffen, einen Flug punktuell zu planen, um ihn dann im Prinzip werbungsmäßig zu nutzen. Es ist wirklich interessant, für wie dumm man das Volk hält, auch bei der ARD.
Ja, man kann gar nicht genug darüber nachdenken, wie dumm eigentlich manche Journalisten sein müssen, wenn sie so etwas äußern. Ja, ihr Lieben, und es ist tatsächlich Showtime. Also wir haben Wahlkampf. Ja, übermorgen ist aber richtig die Hütte am Brennen. Und deswegen wird noch mal pressewirksam mit Spiegelreportern live vor Ort abgeschoben. Aber es wurde eben nicht nur abgeschoben und wir wissen auch nicht, wenn die Herrschaften in Kabul oder wo auch immer ankommen, ob sie nicht in den nächsten Flieger steigen und wieder zurückkommen. Ich weiß nicht, wer das überprüfen will. Nicht nur, dass man nun die ersten Schwerkriminellen medienwirksam 2 Tage vor der Landtagswahl in Sachsen und in Thüringen abschiebt, sondern für diese schwerkriminellen Afghanen gibt es eine Belohnung. Jeder bekommt dafür 1.000 Euro. Was also als Abschiebeaktion vor den Wahlen inszeniert wird, ist am Ende, und das schreibt die Junge Freiheit, nur eine skandalöse Belohnung für Kinderschänder und Vergewaltiger. Eine absurde Farce, die zeigt, wie tief der Staat gesunken ist.
Ja. 1.000 Euro Handgeld als Belohnung für schwere Straftaten spricht für alles. Und wenn man jetzt hier nochmal diese beiden gegenseitigen Aussagen nimmt, dass es schon seit Monaten vorgeplant ist, dann wäre ja die Situation, dass man über Monate ja weiterhin Schwerkriminelle im Land lässt, also man weitere Tote auch noch in Kauf nimmt bei dieser ganzen Geschichte, weil es wahlkampfmäßig genutzt werden kann und da kommt es auf ein Messer im Rücken bei einem deutschen Bürger eben nicht so sehr an. Wenn es um den Wahlkampf geht, da muss man schon die Wichtigkeit natürlich auch sehen. Oder auf der anderen Seite, dass man jetzt ganz spontan 3 Tage vorher so eine Nummer abzieht, um hier noch irgendwie zu versuchen, das Ruder herumzureißen, weil jeder mittlerweile merkt, wie gnadenlos versagt die Politik seit Beginn der Merkel-Ära jetzt ihre Früchte trägt. Das ist doch genau die Situation. Es geht übrigens nicht um die Ampelregierung. Es geht um Frau Merkel, es geht um Herrn Merz, es geht um die gesamte Struktur der sogenannten Altparteien. Und was mich wundert bei dieser ganzen Geschichte ist auch eines. Anstatt dass jemand von der ARD oder jemand von den Mainstream-Medien jetzt mal einen großen Bericht aufmacht und sagt, danke AfD, und das ist keine AfD-Werbung, einfach nur danke AfD, die AfD seit Jahren weist genau auf diese Lage, auf diese dramatische Entwicklung, auf die bürgerkriegsähnlichen Situationen hin, dass die Menschen sich nicht mehr draußen auf die Straße trauen. Alle anderen haben das negiert und alle anderen Standardparteien, CDU, SPD, FDP, Grüne und Linke, haben letztendlich alle als Schwurbler bezeichnet, die exakt eine Prognose gemacht haben, die zu 100% eingetroffen ist. Und die Medien haben sich dermaßen verrannt, dass sie bis heute nicht einmal den Mut haben, ein bisschen Eier in der Hose, um zu sagen, Kinder, es tut uns leid. Das ist keine Situation, dass man sich dann für die AfD stark macht. Aber an der Stelle muss doch Recht Recht bleiben. Hier hat eine einzige Partei klare Prognosen gegeben. Wo bleibt jetzt eigentlich die Huldigung dafür, dass man sagt, danke, ihr habt es gewusst und wir alle anderen haben uns geirrt, inklusive der Massenmedien.
Es waren ja auch Vertreter, Parteienvertreter der AfD, die immer wieder kleine und große Anfragen gestellt haben in Berlin zu den Vorgängen, wie die Handhabung der Abschiebung aussahen. Und nur, also nicht nur, aber doch ein großer Teil dieser Arbeit hat dazu beigetragen, dass überhaupt mal ein paar Fakten in die Öffentlichkeit gekommen sind. Übrigens möchte ich noch einmal hinweisen auf ein Video, das wir gestern eingestellt haben. Ihr findet das Video unter der Überschrift Blitzkrieg, Ausnahmezustand und Einwanderungschaos. Und wenn ihr in die Suchlupe oben den Begriff Blitzkrieg eingebt, dann habt ihr das Video. Das ist 8 Jahre alt. Das ist vor 8 Jahren produziert worden. Wir kennen auch die Produzenten dieses Videos. Und damals schon haben nicht nur wir, sondern viele andere vor genau diesem Szenario gewarnt, das jetzt praktisch Alltag in Deutschland geworden ist, nämlich jeden Tag fast 50 Messerattacken in ganz Deutschland, Gruppenvergewaltigung und vieles mehr. Und damals, das wird auch aus diesem Video ersichtlich, sind diejenigen, die genau vor diesem Szenario gewarnt haben, übelst abgestraft worden. Ihr könnt euch selber erinnern, wenn man nur das Wort erhoben hat und gesagt hat, naja, es werden jetzt schon ein bisschen viel und ob wir das hier überhaupt verarbeiten können und diese unterschiedlichen Kulturen. Heute steht das auch in den großen Medien.
Naja, dieser Film, das ist wirklich eine historische Reportage und ich kann auch nur jedem empfehlen, sie zusätzlich nochmal herunterzuladen auf seinen eigenen Datenträger, denn es muss damit gerechnet werden, dass die irgendwann gesäubert werden. Ich gehe sogar davon stark aus. Und diese Reportage, die wirklich sauber aufgearbeitet wurde, basiert ja auch zu einem Großteil auf deinen berühmten Aufsatz, den du 2015 veröffentlicht hast, wo du das Einwanderungschaos und eben halt den großen Plan dahinter vermutet hast, der sich ja jetzt letztendlich ganz klar herauskristallisiert hat. Interessanterweise geht uns das genauso wie auch jetzt beispielsweise der AfD, dass die Menschen, die damals auf die Dinge hingewiesen haben, abgestraft wurden. Und diese Abstrafung wird bis heute hochgehalten, obwohl die Abstrafe denn sich geirrt haben, falsch gelegen haben oder vorsätzlich sogar falsches Zeugnis abgelegt haben, das heißt gelogen haben. Interessanterweise, der Journalismus ist der entscheidende Punkt, der hier komplett versagt.
Ja, es sind ja, und davor hat damals Verfassungsschutzpräsident Maaßen gewarnt, aber übrigens Angela Merkel, die wird in diesem Video auch zitiert, wusste davon auch, weil sie es geäußert hat, dass Zehntausende Terroristen in diesen Flüchtlingsströmen ins Land gekommen sind. Und niemand hat dem Einhalt gewährt. Und heute, denken wir an Solingen, ist es plötzlich eine Tat des Islamischen Staates. Jedenfalls wird es so deklariert. Also das sind ja nun genau die Allahu Akbar-Angriffe, von denen dann jetzt auch in den Medien berichtet wird. Und die Hintergründe für diesen merkwürdigen Blitzkrieg, die werden in diesem Video eben auch noch einmal dargestellt. Ja, also jetzt sind 28 hochkriminelle Afghanen abgeschoben worden, haben noch ordentlich einen obendrauf bekommen, mit einem Tausender in die Hand, bar natürlich. Ich glaube nicht, dass das versteuert wird. Oder wie wird sowas gehandelt?
Nein, vermutlich wohl nicht.
Jetzt schreibt die junge Freiheit, auch der Vergewaltiger eines 11-jährigen Kindes hat den Tausender bar auf die Kralle bekommen. Das durchschnittliche Jahreseinkommen in Afghanistan, Jahreseinkommen, wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Das heißt, die kommen als reiche Leute da wieder zurück.
Ja, die kriegen 3 Jahresgehälter oder sogar mehr als 3 Jahresgehälter jetzt quasi nochmal als Abfindung dafür, dass sie Menschen vergewaltigt und dramatisch geschädigt haben.
Ja, also diese Geschichte, schreibt die junge Freiheit, wird sich am Hindukusch schnell verbreiten. Und die Geschichte wird nicht lauten, dass Deutschland jetzt abschiebt, sondern dass es sich finanziell lohnt, sich in Deutschland an Frauen und Kindern zu vergreifen. Tiefer kann eine Regierung nicht sinken.
Ja, das ist ein Vertriebskonzept zur Gewalt, im Prinzip Verherrlichung, womit man Geld verdienen kann.
Ich habe hier einen Artikel vorliegen, der ist vor einigen Tagen bei der Berliner Zeitung veröffentlicht worden. Wie funktionieren denn die Abschiebeverfahren in Deutschland überhaupt? abgelehnte Asylbewerber können 8-mal gegen ihre Ablehnung klagen. Da ist das nochmal dargestellt worden. Also es ist praktisch ein schier endloser Rechtsweg, der den Staat letztendlich schachmatt setzt und die Asylbewerber können dann im Land bleiben. Die Politik kennt das Problem, löst es aber nicht. Das haben weder die Unionsparteien unter Frau Merkel gemacht, noch tut es die Ampel unter Herrn Scholz und unter einem Grünen, ich lasse das lieber, wir müssen ja aufpassen mit dem Wording. Und nach Solingen gibt es jetzt viele Stimmen, ja, ausweisen, ablehnen, keinen mehr reinlassen, das passiert ja dann immer. Aber das sind Worthülsen, das sind Nebelkerzen, schreibt die Berliner Zeitung. Das ist das Einzige, was wir seit 2015 von den Politikern um die Ohren bekommen. Und nie sind diesen Worten Taten gefolgt, bis auf heute. Da wurde groß abgeschoben. Und es geht nämlich gar nicht einfach, die Leute rauszukriegen aus dem Land. Das deutsche Asylsystem, was ja auch politisch installiert wurde, lässt dem Staat gar keine Handhabe. Die Behörden, die Gerichte werden von Klagewellen überschwemmt. Und hier wird es nochmal dargestellt, ein Asylbewerber kann bis zu 8-mal Einspruch einlegen, bis sein Gesuch endgültig abgelehnt werden darf und er ausreisepflichtig wird. Und dann heißt es immer noch nicht, dass er raus ist aus dem Land. Und der Klageweg, der sieht so aus, wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, also das BAMF, einen Asylantrag ablehnt, kann der Migrant dagegen vor dem Verwaltungsgericht klagen. Wenn das Verwaltungsgericht ablehnt, zieht er vor das Oberverwaltungsgericht. Wenn er dort abgelehnt wird, kann er sich als Härtefall bei der Landesregierung melden. Und wenn das nicht hilft, kann er einen neuen Asylantrag stellen, einen sogenannten Folgeantrag, und es wieder versuchen. Und wenn die zweite Runde fehlschlägt, kann er auf subsidiären Schutz klagen oder auf Abschiebeschutz. Und dafür gibt es bei der Bundesregierung oder von der Bundesregierung einen kostenlosen Anwalt für diesen Abschiebekandidaten. Das haben die Grünen Anfang des Jahres durchgesetzt. Und dieser lange Rechtsweg nimmt circa so 2,5 Jahre in Anspruch.
Na, man darf nicht dabei vergessen, dass der Staat, der ja darunter leidet, unter dieser Prozessflut, selbst mit staatlichen Geldern, also mit euren Steuern beispielsweise, die nicht nur die Anwälte bezahlt, sondern auch Broschüren herausgibt in verschiedenen arabischen Sprachen, damit die Menschen sich auch informieren können, was dort alles möglich ist. Und diese Möglichkeiten, 8-mal einer Ausweisung zu widersprechen, weil es sich eben halt nicht um einen Flüchtling handelt, sondern eben halt um eine illegale Einwanderung. Hier ist ein Illegaler seiner Illegalität überführt worden und muss jetzt wieder raus. Und dann schafft es der Staat, ein solches System aufzubauen, dass er auf gar keinen Fall mehr raus kann. Das heißt, der Staat schädigt sich mit seinen eigenen Geldern selbst, wodurch die Klagewelle zustande kommt, die überhaupt nicht mehr zu stemmen ist. Übrigens wieder auf Kosten von Steuerzahlern. Man muss sich das einfach mal immer wieder vor Augen führen.
Ja, die Geschichte ist hier auch noch nicht zu Ende. In diesen 2,5 Jahren erhält der klagende Asylbewerber Sozialhilfe. Und auf dem langen Rechtsweg wird er von Hunderten, schreibt die Berliner Zeitung, von Hunderten von Nichtregierungsorganisationen begleitet. Tausende Helfer geben Tipps. Die öffentliche Hand fördert das. Engagierte Flüchtlingsanwälte stehen zur Verfügung. Die Prozesskostenhilfe trägt der Staat und natürlich auch die Kosten für Millionen von Verfahren vor den Verwaltungsgerichten. Es wird also der Rechtsweg genutzt, um den Staat schachmatt zu setzen. Migranten klagen jahrelang, ohne dass die Politiker Einfluss darauf haben. Und das ist die Wahrheit, über die nicht gesprochen wird. Ich möchte an dieser Stelle bitte noch einmal auf dieses wirklich aufschlussreiche Buch der inzwischen verstorbenen Journalistin Friederike Beck hinweisen, welches den Titel trägt, Die geheime Migrationsagenda. Da steht eben genau beschrieben, wie diese Flüchtlingsbegleitstrukturen generalstabsmäßig aufgebaut wurden. Übrigens durch viel Geld der Open Society, der George Soros Stiftung, der diese unzähligen Nichtregierungsorganisationen mit ins Boot geholt hat, die alle eben auch viel Geld für diese Arbeit bekommen.
Ja, und man muss das Ganze eben halt auch systemisch hinterfragen. Diese NGOs sind gegründet worden von Kapitalsammelbecken, die über unendliche Geldvermögen verfügen. Das sind aber immer nur so Anfinanzierungen dieser NGOs. Das Ganze ist also eine Migrations- oder Flüchtlingsindustrie, die dahinter steht. Da wird Geld mitverdient, weil man nämlich diese NGOs so stark macht, dass die gesamten Gelder, die dort letztendlich fließen für Anwälte und so weiter, nicht von der NGOs übernommen werden, sondern vom Staat. Das heißt, die Mitarbeiter der NGOs werden vom Staat finanziert. Staatsgelder sind Steuergelder. Steuergelder müssen aber von den Arbeitenden letztendlich abgegeben werden. Es handelt sich hierbei quasi um ein Prinzip der kalten Enteignung von Bürgern, deren Steuergelder über diese NGO-Gruppen wieder der Flüchtlingsindustrie zugespielt werden. Es geht um einen Enteignungsprozess auf Kosten der Bewohner, zum Beispiel der Altländer. Die haben ja offenbar auch keinen wirklichen Schutz. Menschenrechte finden ja da weniger statt. Und auch auf Kosten natürlich der Migranten selbst, die ja ebenfalls ausgebeutet werden und zum Spielball derselben NGOs. Diese NGOs spielen mit Migranten und mit den Menschen in den eingewanderten Ländern gleichermaßen und hetzt sie gegeneinander auf. Das ist das Prinzip. Und dabei wird Geld umverteilt.
So, jetzt möchte ich mal ganz kurz ein paar Zahlen nennen, was nun den Ostwahlkampf angeht. Apollo News hatte vor wenigen Tagen eine Meldung veröffentlicht. Da heißt es, die Grünen in Sachsen und in Thüringen haben mit schwersten Umfragewerten zu kämpfen. Und da heißt es weiter, Frau Baerbock, die vor wenigen Tagen ja auch da als Wahlkampfrednerin aufgetreten ist, die versuchte, die Lage als weniger aussichtslos darzustellen, als sie eigentlich ist. Die Grünen stehen aktuell in Sachsen bei 5%, in Thüringen sogar bei nur 3%. Und Frau Baerbock und ihre Kompagnons, ihre Genossen, die haben natürlich eine große Sorge, einen Landtag, in dem nur noch CDU, AfD und Frau Wagenknecht mit ihrer Partei vertreten sind. Und dann hat Annalena Baerbock in ihrer wirklich unvergleichlichen Art bekannt, dass Deutschland wirklich ein Problem hätte, wenn es einen Landtag gäbe, der nur aus diesen drei CDU, AfD und BSW-Parteien bestehen würde. Das würde für Probleme bei der Ukraine-Unterstützung sorgen, aber zum Beispiel auch zu Problemen im Pazifik und in Afrika. Und Baerbock appellierte an die Wähler, sich das doch bewusst zu machen, welche schrecklichen Konsequenzen ein Wahlerfolg der AfD und Sarah Wagenknechts haben könnte, der Pazifik.
Sie ist so unfassbar besonders, also es ist schon spannend, wie sie hier mit ihren wirklichen billigen Überschriften hier versucht, irgendwie ein Ruder herumzureißen, auch ohne die groben Zusammenhänge offenbar auch nur ansatzweise zu realisieren. Es ist wirklich ein Trauerspiel, was da läuft. Also es ist natürlich wirklich so, dass es schwierig wird. Und was jetzt am Wochenende passiert, wo ich Sorge habe, ist eine dramatische Wahlmanipulation. Das sage ich ganz offen, weil wir wissen eben halt, dass dieses System dermaßen angeschossen ist, dass es auch ganz klare Fehler macht und sich auch gar nicht mehr so richtig bemüht darum und es einfach Kraft Macht versucht durchzusetzen. Also wenn ich mir vorstelle, dass plötzlich dann die AfD jetzt mit ganz schlechten Werten plötzlich gegenüber den zu erwarteten auftreten würde, dann besteht natürlich die Wahrscheinlichkeit einer Wahlmanipulation, weil hier natürlich der Damm sowohl von Moral als auch von Rechtsstaatlichkeit ist ja aus meiner Sicht komplett gebrochen worden. Und dann sehe ich wirklich schwarz. Ich kann also wirklich nur jedem empfehlen, der wählen geht, und zwar egal welcher Partei, ganz genau drauf aufzupassen und auch möglichst eben halt, wirklich zu kontrollieren, wie die Auszählung stattfindet. Denn wer wählt, ist nicht offenbar, oder was gewählt, ist nicht unbedingt entscheidend, wer an die Macht kommt, sondern vor allem, wer die Stimmzettel nachher auszählt. Man muss da sehr genau aufpassen.
Ich sehe hier gerade, das ist uns gerade geschickt worden, ein Mann mit Axt in dem Düsseldorfer Flughafen, der... Das ist entweder von gestern oder von heute, aber wir haben das nicht eingestellt. Wir müssen das auch erst prüfen. Aber wenn man sieht, wie er wahrscheinlich einer, der vielleicht auch abgeschoben werden soll, mit der Axt um sich schlägt und Computer kaputt schlägt und in die Monitore reinhaut und alle Menschen sich ganz schnell verdünnisieren. Ja, dann frage ich mich, wo sind da die Sicherheitskräfte?
Ja, man merkt da natürlich anhand dieser Situation, wie dramatisch das mit der Sicherheit mittlerweile geworden ist. Ich weiß nicht mehr, welcher Nationalität er war, aber das habe ich gestern schon gesehen gehabt. Und es geht dabei wohl um einen Mann, der wieder in seine Heimat zurückfliegen möchte. Und der hat wohl ein Ticket gehabt, aber dieses Ticket war gefälscht. Ob das von ihm gefälscht war oder ob er ein gefälschtes gekauft hatte, warum er dann durchgedreht ist und die Nerven plötzlich blank waren, das ist wirklich schwer zu erkennen. Die Frage ist, wo kommt die Axt eigentlich her, wenn er in Düsseldorf plötzlich auf dem Flughafen auftritt und er wird aberkannt mit seinem Ticket, dass er nicht fliegen darf und er dann mit der Axt dermaßen randaliert. Man muss sich das natürlich auch mal fragen. Also es ist schwierig, da jetzt was zu sagen, bisher zumindest.
Ja, also ich habe es hier mal erwähnt. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich der Düsseldorfer Flughafen ist. Man muss da dann wirklich aufpassen, wenn sowas in den sozialen Netzwerken kursiert. Wir können das im Moment nicht wirklich festmachen, woran das liegt, wer das ist und um was es geht. War vielleicht auch keine gute Idee, das jetzt hier so zu erwähnen. Aber wenn man sowas direkt hier auf den Tisch bekommt, während die Sendung läuft, dann...
Naja, die Nerven sind ja auch wirklich auch bei uns angespannt. Wir beobachten ja sehr genau. Und wenn wir sehen, dass wir pro Tag, ich glaube, um die 45 Messerstecher-Delikte haben, 45 am Tag in Deutschland. Das habe ich neulich jetzt aus der Statistik herausgelesen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da wird es schon eng. Und selbst wenn es nur 10 wären, wäre das schon eng. Und hier wird man natürlich irgendwann nervös und es wundert einen ja kaum noch. Und ich habe auch mit vielen Menschen gesprochen, die dann auch gesagt haben, also ich traue mich in bestimmte öffentliche Gebäude kaum noch rein. Und die Menschen, die dort arbeiten, sind ja auch in einer permanenten Sorge und Anspannung. Und was wir hier erleben, ist eben halt nicht ein Staatsversagen, sondern ein Regierungsauftrag, der gegen die eigene Bevölkerung aus meiner Sicht wider besseren Wissens durchgeführt wurde. Und das gehört abgestraft, spätestens bei Wahlen.
Ich komme noch mal kurz auf Frau Baerbock zurück, die bei diesen Auftritten jetzt in Ostdeutschland einer Fragerunde beigewohnt hatte, in der sie und die sächsischen Spitzenkandidaten der Grünen auf zuvor eingereichte Fragen antworteten. Und da hat natürlich jemand das Thema Sicherheit und Demokratie in den Mittelpunkt gerückt. Und Frau Baerbock meinte dann, es würde jetzt wirklich auf jede Stimme ankommen, um den Einfluss vermeintlich extremistischer Parteien zu begrenzen. Und am Ende dieser Rede griff sie dann den berühmten Merkel-Satz auf, wir schaffen das. Da glaube ich, das war keine gute Idee, dass sie das gemacht hat und appellierte an den Zusammenhalt der demokratischen Kräfte. Frau Baerbock betonte, dass die bevorstehenden Wahlen eben entscheidend seien für die Zukunft Deutschlands und rief die Wähler dazu auf, ihre Stimme abzugeben, um eine Regierungsbeteiligung von AfD und Wagenknecht zu verhindern.
Naja, und in einem hat Frau Baerbock natürlich recht. Es kommt auf jede Stimme an, um den Einfluss vermeintlich rechtsextremistischer Parteien zu begrenzen. Denn die Grünen sind extremistisch. Aus meiner Sicht ganz klar, nicht nur ideologisch, sondern mittlerweile auch ideologisch umsetzend, aktionistisch und damit extremistisch. Und es wäre schon wirklich wichtig, dass man den Einfluss der extremistischen Grünen Partei durchaus begrenzt, indem man dann sagt, dass sie ja unter die 5%-Hürde kommen. Das sollte wirklich das Ziel sein, denn wir sehen ja, in welche Richtung es läuft, wo sie denn dran sind.
Ja, es hat sich übrigens auch zu Wort gemeldet vor sehr wenigen Tagen mein ehemaliger Tagesschau-Chef. Er war lange Chef von ARD aktuell, Tagesschau, Tagesthemen. Ulrich Deppendorf, ihr kennt den bestimmt auch fast alle noch. Der war ja auch Leiter des ARD Hauptstadtstudios danach. Und der hat auf X ganz und gar untypische ARD-Töne angeschlagen. Dazu musste eben erst Solingen passieren, damit auch Herr Deppendorf den Hintern aus dem Ruhestandssessel hebt und endlich mal auch etwas in die richtige Richtung äußert. Und er hat der Merkel-Regierung und der Ampel-Regierung in Sachen Einwanderungspolitik Staatsversagen vorgeworfen. Wörtlich schreibt er, am Dienstag war das bei X, die Flüchtlings- und Einwanderungspolitik der Merkel-Regierung und nun der Scholz-Ampel kann man nur als Staatsversagen bezeichnen. Das ist eine bittere Erkenntnis. Sehr spät, diese Erkenntnis. Also wer diese Position so lange erfolgreich innehatte und dann anschließend auch sich über eine sehr hohe Pension freuen kann, der kann natürlich dann zu spätem Zeitpunkt sich melden. Und das haben wohl auch die Kommentatoren bei X wahrgenommen. News berichtet darüber. Und da kommt eben die Regierungskritik von Herrn Deppendorf mehr als zu spät. Zum Beispiel wird jemand zitiert, der hat geschrieben, erstaunlich, wie lange Herr Deppendorf für diese Erkenntnis brauchte, obwohl er die ganze Zeit an der Informationsquelle saß. Ein anderer schreibt, sie wollten es nicht hören, jede Kritik wurde diffamiert, also heulen sie leise. Und er als Gesicht der politischen ARD-Berichterstattung, Andreas, das ist schon ein besonderer Vorgang.
Es sind alles unglaublich wesentliche Elemente für die Erkenntnis, wie unnütz die ARD eigentlich ist, wie überflüssig die eigentlich sind. Das stimmt, sie sitzen an der Quelle. Wenn ich dran denke, dass du zum Beispiel das Buch geschrieben hast, Deutschlands Totalausfall, und er spricht hier von einem totalen Staatsversagen. Bei dir aber war das Ganze dann natürlich sofort eine schwurbelrechte, was auch immer, extremistische Aussage. Und bei ihm gilt das jetzt wahrscheinlich noch, das glaubt er offenbar auch noch, der Herr Deppendorf, als besonders recherchefreundlich und als investigativ, dass er das jetzt erkennt, nach so und so viel zig überflüssigen Toten, hunderten überflüssigen Toten, dass er jetzt zu dem Schluss kommt, oh, da haben die aber versagt an der ganzen Stelle. Es sind solche tatsächlichen Versagen, die hier dargestellt werden, nicht nur des Staates, sondern auch der öffentlichen Rundfunkanstalten, dass man wirklich die Überflüssigkeit kaum noch besser beschreiben kann als durch Herrn Deppendorf selbst.
Naja, vielleicht hat er jetzt mehr Zeit für Stammtische und sitzt mit Menschen zusammen, die inzwischen längst erkannt haben, wie falsch das alles war. Und vielleicht haben die ihn ja auch in die Erkenntnis geführt.
Na gut, dann sollte ihn vielleicht mal alle Redakteure mal ein bisschen frei machen und einfach mal versuchen zu denken, anstatt ideologische Floskeln immer nur hinterherzuspulen.
Also, wir bleiben mal beim Thema ideologische Floskeln. Allerdings ist das, worüber wir jetzt berichten, schon lange keine Floskel mehr. Also, diese Ostdeutschland-Wahlen, die scheinen ja vielen Menschen, Politikern, Unternehmern schwer im Magen zu liegen. Und dieses Rechts, 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 es sind ja viele Demonstrationen gegen rechts auch schon abgehalten worden. Wir erinnern uns, weil ja zum Beispiel auch dieses Döp, Döp, Döp und so weiter, das darf man ja nicht mehr singen. Wir denken an Sylt, wir denken an Hannover, wir denken an andere Fälle. Da greife ich mal ganz kurz vor. Da hat gestern die Staatsanwaltschaft Hannover bekannt gegeben, die hatten ja gegen mehrere Personen ermittelt, die diese Parole Deutschland den Deutschen, Ausländer rausgesungen haben. Nun sind diese Ermittlungen eingestellt worden. Die Aussagen dieser Menschen und dieser singenden Personen, wo immer sie waren, sind von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und wenn wir uns erinnern, Andreas, du hast hier mit mir gemeinsam ja auch vielfach darüber berichtet. Auf Sylt ging es los, dann war es das Schützenfest in Kleinburg-Wedel bei Hannover. Dann gab es noch andere Orte, nicht nur klein, ja genau hier, Staatsanwaltschaft Augsburg, die hatte im Fall eines Faschingsumzugs in Landsberg ermittelt. Auch hier wurde eingestellt und die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg stellte die Ermittlungen gegen Sänger der Parolen ein. Da die Gesänge wörtlich nach ständiger und geltender Rechtsprechung von der Meinungsfreiheit gedeckt seien und eben keine Volksverhetzung im Sinne des Paragraphen 130 Strafgesetzbuch darstellen. Das hat eine Sprecherin gegenüber dem Spiegel geäußert. Es wurden keine ausreichenden Indikatoren für eine rechtsextremistische Gesinnung oder Gewaltbereitschaft festgestellt, die eine strafbare Handlung begründen könnten. Und laut Staatsanwältin Melanie Ostermeier erfordert der Straftatbestand der Volksverhetzung, dass über die Kundgabe bloßer Ablehnung und Verachtung hinausgehend zum Hass oder zu Gewalt gegen Ausländer aufgestachelt wird. Und in allen Fällen wurden diese Verfahren eingestellt, da die Kriterien nicht erfüllt worden sind. Wir erinnern uns aber, waren es nicht genau diese Gesänge, die dafür gesorgt haben, wer immer das so schnell auf die Beine gestellt hat, dass Hunderttausende Demonstranten in ganz Deutschland auf die Straße geschickt wurden und gegen rechts demonstriert haben.
Ja, das ist so dieses klassische Muster, aber es erkennen auch zum Glück immer mehr, weil immer mehr Menschen sich auch für die politische Lage interessieren und die sich nicht dafür interessieren, mögen zwar prozentual sogar noch in der Mehrheit sein, gelten aber so mehr oder weniger als dumpfe Mitläufermasse, die zu allem Ja und Amen sagen, was irgendwie von den Tagesthemen oder der Tagesschau kommen mag. Genau das ist der Punkt. Man wusste natürlich von vornherein, dass das nicht strafbar sein kann, auch wenn das ein unsinniger, dumpfer und stumpfer ein Ausbund an Dummheit ist, wenn die Menschen dann solche Sachen einfach nur rausgrölen. Aber die Gewaltaufrufe beispielsweise islamistischer Gruppen in Deutschland ein Kalifat zu errichten, was ja ein rassistischer Angriff auf die deutsche Kultur ist, nämlich die Unterwerfung der deutschen Kultur, ganz klar gefordert, nämlich zugunsten eines Kalifats nach bestimmten arabischen Vorbildern. Das sind natürlich schon ganz andere Aufrufe und selbst die galten als strafrechtlich nicht relevant. Und wenn da ein paar besoffene Jugendliche auf Sylt irgendetwas grölen, wir sehen, diese ganzen Dinge kommen einem schon fast inszeniert vor, nur um solche Schlagzeilen zu bekommen. Und die dumpfe Restmasse, die viel kleiner ist, als wir glauben, sie hat nur eben halt die Medien hinter sich, die dadurch dann eben halt hochgeputscht wird, die dann eben halt gegen rechts dann argumentiert, was immer das sein mag.
Aufmacher in Tagesschau, ZDF heute und so weiter. Ja. Wir erinnern uns. Also das heißt, von den Hofberichterstattern hochgejazzt. Und wo kriegen wir jetzt an Nachrichtenstelle Nummer 1 in der Hauptausgabe der Tagesschau oder von heute diese Meldung, dass also diese Verfahren gegen die sogenannten Sänger eingestellt wurden? Nichts dergleichen. Das Schweigen im Walde. Man sucht nach Möglichkeiten, um jetzt die Abschiebeaktion der Bundesregierung, des Kanzleramtes, 2 Tage vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland, als die Meldung darzustellen. Ja, aber es gibt, also die Nerven liegen wirklich blank. Und wir haben im Kanal jetzt in den letzten Tagen darüber berichtet, Edeka. Meine Mutter hat immer früher gesagt, ein dummer Esel kauft alles. Ich habe ehrlich gesagt gerne bei Edeka eingekauft und ich habe auch für Edeka ein paar Jahre lang so Jubiläumsveranstaltungen moderiert. Ja, damals hat man mir aber nicht vorgeworfen, dass ich deswegen rechts wäre, was aber, also es war völlige Unkenntnis von mir, dass ich für Edeka auch gearbeitet habe, denn Edeka hat jetzt eine Anti-AfD-Kampagne gestartet, von der sich übrigens einzelne Edeka-Geschäfte, das sind ja so Art Franchise-Unternehmen, wieder distanzieren. Die sagen, nee, wir haben damit nichts zu tun. Aber Edeka, ja, die Hauptzentrale sitzt, glaube ich, in Hamburg, die haben eine Anti-AfD-Kampagne gestartet. Blau ist keine Alternative. Also da fällt einem ja als erstes mal der zig Jahrzehnte schon dauernde Schriftzug Edekas ins Auge, der ist richtig blau.
Ja, also tatsächlich, also blau ist nicht die Farbe, aber das große E auf gelbem Grund, das ist letztendlich sowas von blau, also dass sie ausgerechnet blau nicht mögen und ihr Schriftzug in blau ist, das finde ich schon sehr ungewöhnlich. Und darunter steht dann nochmal Edeka in großen Buchstaben. Übrigens unter der Staatsanwaltschaft kennt man Edeka auch unter Ende der Karriere. Also Edeka ist ein oft genannter Begriff, wenn man nicht so richtig spurt im Rahmen von Regimen, dann ist man eben halt auch als Staatsanwalt relativ schnell weg. Aber es ist schon interessant, dass hier das Blau das Markenzeichen von Edeka ist, obwohl sie sich dagegen stellen.
Also eigentlich sind es ukrainische Farben. Ne? Ja. Der blaue Schriftzug auf gelbem Grund. Aber das Blau ist übrigens ein sehr schönes Blau, das Edeka sich damals da ausgesucht hatte, ist eben einfach blau. Nun heißt aber die Anti-AfD-Kampagne, blau ist keine Alternative.
Damit sind sie raus.
Damit sind sie wirklich raus. Also haben sie schon mal selber diskreditiert. Und eine Recherche auch von Andreas, die wir gleich hier mal zum Besten geben werden, würde ich mal sagen, weist auch in diese Richtung, Edeka ist out. Also diese Anti-AfD-Kampagne, da heißt es in Anzeigen, die bei der Zeit und bei der FAZ geschaltet wurden, die haben die Kohle auch gerne angenommen für diese Anzeigen, da heißt es wörtlich, warum bei Edeka blau nicht zur Wahl steht. Die Farbe blau stehe für eine Bedrohung bei Lebensmitteln und den Wahlen. Ja. Und das ist der Satz, mit dem die Supermarktkette wenige Tage vor den Landtagswahlen im Osten die Anzeigen betitelt. Und Obst und Gemüse wird da in verschiedensten Farben, Originalfarben, abgebildet. Nur blau sieht man nicht, denn wie gesagt, es heißt weiter, blau sei ein Warnhinweis der Natur, eine Bedrohung. Und dann geht es ja um Blaubeeren. Also wer jetzt denkt, wir hatten das hier überhaupt veröffentlicht, Apollo News, wer jetzt glaubt, dass beispielsweise Blaubeeren ja doch blau seien und somit gibt es denn doch blaue Früchte, der irrt sich, denn ein weiterer Text in der Anzeige führt aus, Blaubeeren seien gar nicht blau, da sie laut der Wissenschaft keine blauen Farbpigmente enthalten. Was sagt denn hier unser Experte dazu?
Also da kann ich jetzt nicht zu sagen, wie das Blau von den Blaubeeren zustande kommt. Für mich sind sie blau, aber das mag sein. Vielleicht erinnere ich mich auch falsch. Aber ich finde das sehr interessant, dass Blau keine gute Wahl ist bei Obst und Gemüse. Also um Himmels Willen kauft bei Edeka kein Obst und Gemüse, denn unter dem Label Blau wird das da nämlich verkauft. Das kann man eben halt auch andersrum rein interpretieren. Nein, also wir sehen hier natürlich eine dramatische Geschichte, gerade in Hinblick auch auf die Historie von Edeka, wo wir gleich nochmal drauf eingehen wollen, dass ausgerechnet ein solcher Konzern sich so nach vorne wagt und wieder einmal in die Geschichte eingreift, und zwar wieder einmal gegen rechts, das haben sie damals auch gemacht im Dritten Reich, als der Linksextremismus herrschte, denn der Nationalsozialismus war ja ein hochgradiger Linksextremismus. Die Sowjetunion war ein hochgradiger Linksextremismus, DDR war ein Linksextremismus. Das muss man einfach erst einmal feststellen. Und jetzt sind dieselben Leute, die sich schon mal politisch da mächtig die Finger verbrannt haben, wieder am Zündeln.
Wir lieben Lebensmittel, das ist ja der Slogan von Edeka. Und wo das Wort lieben steht, wird ein gelbes Herz symbolisiert. Und da heißt es dann wir und dann kommt das Herz Vielfalt, ne? Also, damit diese Wahlmitteilung auch klar wird. Und Edeka spricht sich nicht zum ersten Mal gegen die AfD aus, berichtet Apollo News. Bereits im Januar hat der Supermarkt Riese ein Video gepostet gegen Rechtsextremismus. Und auch sonst macht das Unternehmen gerne auf politische Themen aufmerksam. Zum Beispiel die Weihnachtswerbespots von Edeka beschäftigen sich regelmäßig mit sozialen Problemen. Wir dürfen uns erinnern, Edeka war es auch, der in der Mikrobenzeit einen Slogan veröffentlichte, wir impfen, impfen. Und das Unternehmen ist übrigens nicht das Einzige, welches jetzt anlässlich der Landtagswahlen im Osten Aktionen gegen die AfD gestartet hat. Inzwischen sind es über 40 mittelständische Unternehmen, die sich unter dem Label Made in Germany, Made by Vielfalt zusammengeschlossen haben, um gegen die politischen Absichten der AfD Haltung zu zeigen.
Ja, es ist schon unglaublich, wie dieser Edeka-Konzern offenbar ein Regimespieler ist. Ein Regimespieler, der von den Linksextremisten immer wieder gern genutzt wird, wie damals eben halt auch im Dritten Reich, und die sich ja da offenbar nicht nur gegen wehren, sondern gerne mit dabei sind. Und das sollte man sich auch mal genauer angucken, was da damals gewesen ist.
Und das machen wir. Es gibt einen historischen Abriss. Wahrscheinlich haben wenige eine Ahnung davon, wie lange es Edeka schon gibt, die Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler in Deutschland. Und wir gucken uns mal kurz an die historische Entwicklung. 1898 schließen sich 20 Kaufleute zu Edeka zusammen. Damals geht es schon um eine Art Bündelung der Macht gegenüber den Lieferanten, wie Bauern und anderen Berufsgruppen, die man preislich natürlich im Zaum halten wollte. Im Jahr 1907 wurde die Edeka ein nationaler Verband. Corporate Identity war angesagt. Das Ziel war, die Konkurrenz auszuschalten, wie zum Beispiel die Konsumgenossenschaft der Arbeiterbewegung.
Ja, also das war schon ein interessantes Ding. Die Edeka ist offenbar auch als politisches Instrument von vornherein so entstanden worden. Durch Großkapital, durch diese Corporate Identity bedeutet, alle Läden bekamen plötzlich denselben Schriftzug. Alle wurden dann gleichzeitig von einer Zentrale mit der Gestaltung der Schaufenster ausgestattet. Das waren ja kleine Läden, die sich dieser Genossenschaft angeschlossen haben. Und es ging darum, die Konkurrenz auszuschalten durch Konzentration. Das ist eben wichtig, das Problem, was wir heute noch letztendlich haben. Man hat also die Tante-Emma-Läden quasi zusammengeführt. Und jetzt wird es aber interessant. 1933 hat sich die Edeka ganz offen zum Nationalsozialismus, also zum Linksextremismus damals im Dritten Reich, bekannt und ganz willig eingereiht, also richtig mitgemischt. Der Edeka-Vorstand hat seinen Mitgliedern damals zum Beispiel empfohlen, sich den Nazi-Kampfbünden anzuschließen. Interessant, diese Zahlen, Daten liegen vor. Übrigens habe ich diese Daten aus dem Netz, Wikipedia natürlich auch, aber auch aus verschiedenen internen, auch aus Phoenix, das heißt vom ZDF entwickelt. Sehr interessant. Viele Dinge kommen hier auch aus einem ZDF-Video, was ich hier transkribiert habe in diesem Fall. Und die Edeka hat damals dem Hitler-Regime quasi oder versprach sich aus dieser Zusammenarbeit mit dem Hitler-Regime, dass man die Konkurrenz, wie zum Beispiel die jüdischen Anbieter von Obstläden und so weiter, dass man die ausschaltet. Und eins finde ich auch interessant. In ihrer Verbandszeitschrift, da empfiehlt die Edeka ihren Mitgliedern, dem Führer die Stimme zu geben, mit einem großen Konterfei von Adolf Hitler in der Verbandszeitschrift der Edeka. Und die Vorstandssitzungen sind massiv mit Hakenkreuzen geschmückt. Das ist eine klassische Gleichschaltung gewesen. Also wenn man sich die Bilder mal anguckt von den damaligen Konzerntreffen und so weiter, da sah man überall die ideologischen Fahnen. Das kennen wir heute im Prinzip aus dem Bereich auch der Regenbogenfarbe. Auch das ist ja eine ideologische Fahne. Ich will das nicht in den Vergleich bringen, weil jeder hat natürlich nur das Gute dabei, vermeintlich vor Augen. Aber wir wissen, wohin so etwas führen kann.
Die Edeka hat auch den Nazis massive Schützenhilfe gegeben, als man dann schließlich zum Boykott jüdischer Geschäfte aufrief. Und der damalige Direktor der Edeka, der hieß Paul König, der bis heute als schillernde Figur der Edeka angehimmelt wird, der steht hinter der Propaganda gegen Juden. Und er soll und war übrigens Mitglied der SA und Fördermitglied der SS. Also ich meine, bei Politikern, deren Väter vielleicht sogar mitgemischt haben, oder älteren Politikern, ich kann mich auch noch erinnern an Bundespräsidenten, die auch mit der Geschichte in Zusammenhang standen, da ist man ja minutiös in die Aufarbeitung gegangen, aber offenbar bei so Edeka-Leuten nicht. Und Paul Königs Konzept geht auf oder ist aufgegangen damals. Ende der 1930er Jahre war dann auch die jüdische Konkurrenz vernichtet.
Ja, und das ist schon ein ganz wichtiger Prozess. Also Paul König, als der oberste Direktor der Edeka bis heute als Lichtgestalt gefeiert, war also mit ganz massiv dabei, die jüdische Konkurrenz damals auszuschalten und deren Geschäftskonzepte zu vernichten. Zu dieser Zeit damals, übrigens in den 30er Jahren, da läuft ein Artikel in den Edeka-Läden, also wie geschnitten Brot, das ist einer der ganz großen Sachen, man hat dort Aria-Pässe verkauft und die konnte man dort erwerben. Von der einfachen Pappausgabe bis zum hochwertigen Ledereinband, da war alles erlaubt. Und ich sehe hier, oder man kann hier, eine Kollaboration der Edeka mit den Nazis interpretieren. Denn eine Kollaboration ist ja per Definition eine Zusammenarbeit gegen die eigenen Interessen des Landes. Und das kann man hier durchaus interpretieren, wenn man die Konkurrenz und somit natürlich auch die Vielfalt der Angebote eindämpfen will, nämlich in Richtung einer eigenen Monopolstruktur. Das kann ich hier eindeutig unternehmerisch ableiten, durch die man dann dem Verbraucher letztlich die Preise diktieren kann, weil er keine Möglichkeiten hat, mehr woanders hinzugehen. Also hier sehe ich die Kollaboration der Edeka mit den Nazis im Schulterschluss. Und außerdem konnte man natürlich die Leistungsträger, wie die Bauern oder auch andere Hersteller von Nahrungsmitteln, die ja irgendwo hergestellt werden, natürlich durch diese Verbindung, durch diese Konzentration massiv durch einen Preisdruck schädigen.
Ich möchte mal jetzt an dieser Stelle, bevor wir historisch noch weiter gucken, doch aufmerksam machen auf Edeka-Kaufleute, von denen habe ich auch einige kennengelernt. Und es waren aus meiner Sicht rechtschaffene Leute dabei, die ich eben nicht nur einmal kennengelernt habe, sondern zu denen ich auch länger Kontakt hatte. Und eben, wie gesagt, ich habe für Jahre bei Edeka eben auch Firmenveranstaltungen präsentiert. Und das sind fleißige Menschen, die auch wirklich hinter diesem Slogan "Wir lieben Lebensmittel" stehen. Das ist mir jetzt ganz, ganz wichtig, dass wir das an dieser Stelle sagen, denn es gibt ja inzwischen schon einige, die sich von diesen Wahlmanipulationseinmischungen des Konzerns distanzieren.
Also ich finde das auch ganz wichtig, dass jetzt die einzelnen Edeka-Kaufleute, die selbstständig sind, nicht an den pauschalen Pranger kommen, aber sie haben die Möglichkeit, an ihrem Geschäft sich ganz klar per einem großen Plakat zu distanzieren gegen die politischen Aktionen, die ihr Einkaufsverband letztendlich da fährt. Und das ist wirklich eine Unverschämtheit natürlich auch gegenüber selbstständigen Kaufleuten, dass sie da in eine solche Bredouille gebracht werden, weil tatsächlich irgendwelche Funktionäre im Hintergrund hier gemeinsame Sache mit einem neuen politischen System, das Antlitz soll sich verändern, das hat ja der Herr Habeck damals auch ganz deutlich gesagt, und hier im Schulterschluss eben mit dabei sind.
Also, wir gucken noch mal weiter in die Geschichte des Unternehmens. Nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt dann dort die angebliche Entnazifizierung. Der Star der Edeka im Hitlerregime, Paul König, haben wir gerade schon drüber gesprochen, ist eine gewisse Zeit untergetaucht, um dann aber in der neuen Bundesrepublik wieder ganz oben mitzuspielen. 1957 feiert die Edeka ihr 50. Jubiläum. Der Nazi-Kollaborateur Paul König tritt als schillernder Gastgeber auf. Man baut hier offenbar auf das große Vergessen. Hat man ja an anderen Stellen auch getan. Und in der Jubiläumsausgabe, dem sogenannten Festband der Edeka, werden an allen Ecken Fotomanipulationen vorgenommen. Da sind dann die Nazi-Uniformen von Edeka-Repräsentanten ersetzt worden durch zivile Anzüge per Fotomontage. Die Hakenkreuze sind kaschiert worden. Und auch am 100. Jubiläum gibt es keine echte Aufarbeitung der perfiden Kollaboration der Edeka mit den Nazis, wie man es vielleicht angemessen hätte erwarten können.
Ja, bis heute eben halt nicht. Aber soweit mal jetzt zur alten Geschichte. Was ich heute sehe, ist, dass ich hier wieder eine politische Aktivität der Edeka im Schulterschluss mit einem neuen Ampelsozialismus hier ableite. So ist meine persönliche Meinung dazu. Ich denke da an Anfang 2020. Da bestellte Frau Merkel oder das Merkel-Regime, kann man einfach so sagen aus heutiger Sicht, die Firmenchefs ein von Aldi, Rewe, Lidl und natürlich auch der Edeka. Es ging hier offenbar um Absprachen, die nicht an die Öffentlichkeit kommen sollten. Soweit zum Thema Demokratie. Aber es dringt dann doch einiges heraus. Es haben einige auch Mainstream-Blätter darüber geschrieben, Merkur zum Beispiel, der Münchner Merkur. Demnach soll es um groß angelegte Druckmaßnahmen gegen die Bauern gehen, die man konzentriert vornehmen will. Man will also die Bauern, das heißt die dezentrale Versorgung, offenbar eliminieren. Man kann hier einen weiteren Schritt interpretieren, wie in den 1930er Jahren, als man ebenfalls eine Machtkonzentration bestimmter Kapitalsammelbecken, wie der Edeka, das war ja auch schon zu der Zeit ein Kapitalsammelbecken als Genossenschaft, in Verbindung damals mit dem Naziregime vollzogen hat. Wenn man jetzt auch noch die Edeka-Kampagne gegen die AfD wahrnimmt, man sich also gegen eine Partei stellt, die die direkte Demokratie fordert, also der direkten Einflussmöglichkeit der Bürger für ihre eigenen Interessen, dann kann man sich hier wirklich schon Gedanken machen.
Also unsere Empfehlung, schaut euch unbedingt die Reportage von Phoenix an. Den Link gibst du mir noch, Andreas, das stellen wir euch dann ein. Da wird berichtet über die tiefdunkle Edeka-Geschichte, die jetzt offenbar wieder ganz groß politisch mitmischt. Und das Video ist nur 6 Minuten lang, zeigt aber die erschütternden Zusammenhänge. Wir haben es schon mal eingestellt, wir werden das noch mal einstellen. Ja, ihr Lieben, die Geschichte, die reimt sich doch irgendwie. Ich denke da immer auch an das RKI oder die Leopoldina, die sich ja in der Mikrobenzeit einen ganz eigenständigen Namen nochmal erarbeitet haben, wie jetzt auch durch die Files, die RKI-Files, die entschwärzen, deutlich geworden ist. Und die in dieser geschichtlich düstersten Zeit des Zweiten Weltkrieges auch eine ganz bestimmte Rolle gespielt haben. Könnt ihr auch alles nachlesen bei Wikipedia. Ja, übrigens, multipolar, das sei nur am Rande erwähnt, müssten wir auch noch mal konkret aufgreifen. Die bekommen jetzt Ärger mit der Staatsanwaltschaft, weil sie diese Files, diese entschwärzten Files, angefordert veröffentlicht haben. Da soll jetzt einiges umgeschrieben werden. Wir werden das aktuell für euch nächste Woche mal unter die Lupe nehmen.
Ja, zum Thema Multipolar, da würde ich gerne auch noch mal was sagen. Wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, dass die Landesmedienanstalt gegen Multipolar vorgehen will. Und das lässt sich eindeutig widerlegen, nämlich mit den offiziellen Verlautbarungen des Bundesgesundheitsministeriums. Und das heißt also, erstens, es gibt ein Gremium, das beim Bundesministerium für Gesundheit angesiedelt ist. Das erstellt einmal jährlich einen Bericht über die Lage und Entwicklung des Krankenhauswesens. Mitglieder des Gremiums sind Vertreter des Landesgesundheitsamtes, der Krankenhausgesellschaften und so weiter. 2021 wurde ein Gutachten an 2 Professoren vergeben. Und dieses Gutachten lag 2022 vor und wurde vom Gremium beraten. Warum ich das erzähle, ist einfach nur eines. Es wird hier klargestellt, dass Multipolar richtig recherchiert und auch dargestellt hat. Demnach, 2020 lag die Belastung der Klinikkapazitäten und der Intensivkapazitäten durch Corona bei ca. 6%. Ich habe das gerade kurz aufgerufen, weil das passt hier gerade. Zu keinem Zeitpunkt lag in 2020, also nochmal, zu keinem Zeitpunkt lag in 2020 eine Überlastung der Klinik- und Intensivkapazitäten vor. Zu keinem Zeitpunkt drohte 2020 eine bevorstehende Überlastung der Klinik- und Intensivkapazitäten. Und wir können ganz klar feststellen, das Bundesministerium für Gesundheit stellt klar, dass es aktuell ebenfalls keine Überlastung der Intensivkapazitäten gäbe und so weiter. Das heißt, wir haben alle Zahlen, Daten und Fakten vorliegen, die eindeutig hier multipolar auch wieder rehabilitiert, dass sie angeblich nicht sauber recherchiert hätten. Das Gegenteil ist der Fall, lässt sich sogar nachlesen von den amtlichen Behörden.
So, jetzt kommen wir aber nochmal zurück auf den Zustand Deutschlands derzeit. durch die vielen Messerübergriffe, durch schwerste Vorkommen wie in Solingen und so weiter. Australien hat eine Reisewarnung für Deutschland herausgegeben, vor allem für Ostdeutschland. Es heißt, wir raten weiterhin zu großer Vorsicht in Deutschland aufgrund der Terrorgefahr. Terrorismus oder Terroristen haben Anschläge verübt, weitere angedroht. Sie können Verkehrsknotenpunkte und Orte angreifen, die von Ausländern besucht werden, darunter auch Weihnachtsmärkte. Seien Sie an öffentlichen Orten wachsam und melden Sie verdächtige Aktivitäten der Polizei. Gewaltverbrechen sind nicht häufig, kommen aber dennoch vor. Gelegentlich kommt es zu Kleinkriminalität wie Taschendiebstahl und Diebstahl aus Autos und Zügen. Passen Sie auf Ihr Hab und Gut auf. Und es kommt zu rassistischen Belästigungen. Seien Sie in den Städten vorsichtig, vor allem im ehemaligen Ostdeutschland. Bitte?
Es ist unglaublich, was hier letztendlich auch die rot-grüne Politik hier für ein Bild darstellt nach außen. Das ist ja das Bild, was Deutschland sich selbst aufgebaut hat, nämlich, dass Deutschland rassistisch ist und in Ostdeutschland eigentlich nur noch Nazis herumlaufen. Das ist eine Unverschämtheit sondersgleichen. Und diese Dinge werden natürlich von anderen Ländern aufgenommen. Wir sehen hier also eine schwerste Schädigung der Bundesrepublik Deutschland und deren normalen Bürger durch die Bundesregierung, die eigentlich geschworen haben, jeden Schaden von den Bürgern fernzuhalten, hier also einen ganz klaren Rechtsbruch begehen. Das ist eine unglaubliche Situation.
Ja, also selbst eingebrockt die Suppe, ne? Wer so eine Ampelregierung jetzt schon viele Jahre im Amt lässt, der muss sich sowas gefallen lassen. Dann heißt es da noch, achten Sie auf das Anstoßen mit Alkohol. Das kann zu sexuellen Übergriffen führen. Bleiben Sie in Bars bei Leuten, denen Sie vertrauen. Jo, das lernt man in Australien. Ähnliche Warnungen gibt es ja auch aus den USA. Und ich glaube, Kanada hat auch so eine ähnliche Reisewarnung gegenüber Deutschland veröffentlicht. Das heißt, langsam dritte Weltland, das ist ja der Begriff, den der glorreiche Westen selber gewählt hat.
Naja, ich meine, es ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, diese brutale Gewalt. Wenn ich daran denke, dass in Mannheim beispielsweise auf einen harmlosen Mann ein Attentat verübt werden sollte, der schlicht und ergreifend sich mit dem Thema des Islamismus auseinandergesetzt hat, und zwar sachlich, vernünftig, übrigens mit Menschen, die selbst zum Islam gehören, die so zu seiner Gruppe gehörten, und dann plötzlich einer im Rahmen eines Tobsuchtsanfalls dort ein Attentat begangen hat, wobei ein Polizist dabei ums Leben kam, der mehrmals mit dem Messer in den Hals gestochen wurde. Und wenn ich dann sehe, diese Messerstechereien, die hier stattfinden, es tut mir leid, aber diese Messerstechereien, die wir jeden Tag zu verzeichnen haben, das sind doch kein typisches Merkmal für Ostdeutsche. Das wird ja hier schon fast im Prinzip gleichgestellt mit den vermeintlich rassistischen Äußerungen im Prinzip. Diese pauschale Verurteilung von Ostdeutschland treibt sie noch mehr weg von Berlin. Und das ist ehrlich gesagt auch wiederum ein gutes Zeichen, weil man merkt, wie das System sich jetzt selbst outet und bloßlegt.
Mhm. Ja, also es sind schon schwerwiegende Vorgänge, die wir hier beleuchten und berichten. Spaß macht's nicht, aber es ist, wie es ist. Andreas, es kommen Nachrichten aus USA. Auch da ist Wahlkampf. Im November wird da ein neuer Präsident gewählt. Oder ja, es wird auf jeden Fall ein neuer Präsident gewählt, weil Joe Biden wird nicht mehr antreten. Und im Rennen sind jetzt Kamala Harris und Donald Trump. Und Donald Trump, der dreht jetzt ordentlich auf. Der zeigt uns eigentlich, welche Kriege in den sozialen Medien schon lange stattfinden. Also nehmen wir Twitter X, nehmen wir Facebook, nehmen wir Telegram. Telegram-Chef Pavel Durov war vor kurzem verhaftet worden. Der wird jetzt angeklagt in Frankreich, darf das Land auch nicht verlassen. Zuckerberg hatte sich ja geäußert und bedauert, dass er sich habe vereinnahmen lassen in den USA beim letzten Wahlkampf und auf die Demokraten eingegangen sei. Und Elon Musk hatte ja nun ebenfalls berichtet darüber, dass bei Twitter ordentlich eingegriffen worden war. Donald Trump hat jetzt offenbar dafür gesorgt, dass Mark Zuckerberg, ehemals Facebook, heute Meta, geäußert hat, dass ihm das leid getan hat, dass er sich in den Wahlkampf eingemischt hat. Und er hat ja gesagt, dass er das nicht noch einmal tun würde. Und da haben wir beide uns gewundert und haben gesagt, wie kommt er eigentlich dazu, das zu äußern? Ha, jetzt wissen wir es. Donald Trump veröffentlicht nächste Woche ein Buch. Und das heißt Save America, also schützt, rettet Amerika. Und in diesem Buch spricht er Mark Zuckerberg persönlich an. Und in diesem Buch warnt er Mark Zuckerberg, der könne den Rest seines Lebens im Knast verbringen, wenn Meta sich wieder in die Wahlen einmischt und schummelt. Und er beschuldigt Zuckerberg, ihn eben bei der letzten Wahl sozusagen beiseite geschoben zu haben. Er hat ihn ja gesperrt und berichtet in dem neuen Buch, der gute Donald Trump, über die Wahl 2020. Und wörtlich heißt es da, also Politico, die Newspaper in Amerika, die haben offenbar das Buch in der Vorschau vorliegen und übersetzen hier: Wir beobachten ihn ganz genau, sagt Donald Trump, ihn, den Zuckerberg. Und wenn er dieses Mal etwas Illegales tut, wird er den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen, so wie andere, die bei den Präsidentschaftswahlen 2024 betrügen. Und er hatte sich ja auch in der Vergangenheit immer wieder über diese Chefexekutive von Meta ausgelassen und hatte zu Beginn dieses Jahres zum Beispiel sich gegen seine eigene Partei, also die Republikaner, gestellt und geäußert, dass er jetzt TikTok unterstützt, indem er warnte, wenn sie TikTok loswerden, das sollte ja eventuell gesperrt werden, dann werden Facebook und auch Zuckerschmuck, Zuckerbuck, das Geschäft verdoppeln.
Naja, das sind eben halt die Kräfte, jetzt die Mächte, die da jetzt laufen. Und dieser Tech-Oligarch Zuckerberg, dem geht natürlich jetzt auch so ein bisschen der Hintern eventuell sogar auch auf Grundeis, weil er nämlich merkt, dass jetzt die große Veränderung stattfindet. Aber die tatsächlich Mächtigen hinter dem Weißen Haus natürlich jetzt versuchen, diese neue Regierungskonstellation wieder hinter sich zu bringen. Und wir sehen ja, mit welchen Methoden das läuft. Und wir sehen ja auch, wie man dann ausschalten will, beispielsweise kritische Situationen, wie zum Beispiel Telegram, auch ganz wichtig. Du hattest gerade noch mal mit dem Durov das angesprochen, bei Telegram, dass man ihn jetzt da vor Gericht stellen will. Also bei Telegram gehört auch im Hintergrund auf den Radarschirm, den man immer haben sollte, dass die Dienste auch selbst Justiziables unerkannt erzeugen und einstellen können. Das wäre keine Seltenheit. Zum Beispiel ist das aus meiner Sicht schon seit langem Alltagsgeschäft, schon bei den NPD-Verbotsprozessen damals. Da gab es Probleme, weil die anfangs kriminellen Taten, die man dort unterstellt hatte, von Agenten oder von Zuarbeitern des Geheimdienstes selbst begangen wurden. Also auch das dürfen wir nicht vergessen. Es ist also möglich, dass der französische Geheimdienst da selbst etwas gebastelt hat, das nach französischem Recht dann anschließend strafbar ist. Auch das sollte man immer im Hintergrund haben.
Oi, der poppt wieder mit seinen Verschwörungstheorien hier, mit seinen Unterstellungen. Natürlich. Wir erinnern uns an einige Fälle, wo eben die Dienste selber mit eingegriffen haben, um gewisse Geschichten zu inszenieren in der Öffentlichkeit. Ich denke mal, das ist auch allgemeinhin bekannt. Ich möchte noch mal ganz kurz auf Donald Trump zurückkommen. Der ist ja selber gesperrt worden, hat bei Facebook damals zum Wahlkampf und hat dann seinen eigenen Kanal, sein eigenes soziales Medium Truth Social gegründet. Und dort hat er letzten Monat auch auf Zuckerberg verbal eingedroschen und gesagt, Wahlbetrüger in nie dagewesenem Ausmaß. Und sie werden für lange Zeit ins Gefängnis kommen. Wir wissen bereits, wer sie sind. Tut es nicht, Zuckerbucks. Seid vorsichtig. Zuckerbuck ist natürlich eine Anspielung auf eine Spende, die Zuckerberg und seine Frau Priscilla gespendet haben, rund 420 Millionen Dollar, um staatliche und lokale Regierungen bei der Durchführung ihrer Wahlen während Covid-19 zu unterstützen. Und wie vorhin schon erwähnt, Herr Zuckerberg ist ganz kleinlaut und hat erklärt, dass er nicht vorhabe, vor den Präsidentschaftswahlen am 5. November ähnliche Spenden zu leisten. Und er sagt, trotz der Analysen, die ich gesehen habe, die das Gegenteil beweisen, weiß ich, dass einige Leute glauben, dass diese Arbeit einer Partei mehr Vorteile bringt als der anderen. Aber, so Zuckerberg wörtlich, mein Ziel ist es, neutral zu sein und keine Rolle in die eine oder andere Richtung zu spielen oder auch nur den Anschein zu erwecken, eine Rolle zu spielen. Daher habe ich nicht vor, in diesem Zyklus einen ähnlichen Beitrag zu leisten. Es ist ja fast wie ein Wimmern. Er hat Schiss vor Trump.
Naja, das kann schon sein. Ich meine, wir haben nicht umsonst jetzt im letzten Podcast ja über Zuckerberg gesprochen, als er dann letztendlich sagte und zugab, dass das Weiße Haus direkt Einfluss auf seine Berichterstattung ausgeübt hat, nämlich in Sachen der Corona-Berichterstattung. Und er dann bestimmte Berichte, die eigentlich objektiv berichtet hätte werden müssen, wenn er denn so unabhängig ist und eben halt auf keinen Fall zu einer Seite gehören will, wie er hier ja beteuert, wie du schon sagst, so ein bisschen wimmernd, aber er hat es eben halt doch gemacht. Und dabei stellt sich auch die Frage, inwieweit er auch bei den letzten Wahlen schon dafür mitgesorgt hat, dass eben ein solches Ergebnis zustande kam. Und das ist ja gut, es ist jetzt, aber das ganze Problem wird jetzt natürlich irgendwann nochmal hochgehen, wenn Donald Trump wieder Präsident werden sollte. Und die Wahrscheinlichkeit ist ja eben halt sehr groß. Und Zuckerberg, der knickt jetzt ein und zieht sich jetzt dann natürlich zurück. Es ist schon fast so ein bisschen wie ein Krimi. Also das ist tatsächlich wie in einem Hollywood-Film.
Also Trump scheint da in seinem Buch einiges aufzuarbeiten. Das wird wohl eine ziemliche Bombe werden. Soll am 3. September veröffentlicht werden. Und die Republikaner, die haben ja Meta bzw. Mark Zuckerberg schon länger unter die Lupe genommen und vorgeworfen, dass sie unter anderem ja auch die Enthüllungsstory der New York Post über den Laptop des späteren ersten Sohnes Hunter Biden und die angebliche Abstimmung mit der Regierung zur Drosselung bestimmter Covid-19-Inhalte unterdrückt hat. Die New York Post hatte ja, wie lange ist das her? 4 Jahre, ja, natürlich, darüber berichtet. Wir haben auch über diese Laptop-Geschichte hier ausführlich berichtet. Und inzwischen, ja, ist es so allgemein hin bekannt, dass da einiges schiefgelaufen ist. Und da hat eben Zuckerberg wohl auch eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Und Zuckerberg schrieb daraufhin in einem Brief: Ich glaube, dass der Druck der Regierung falsch war und ich bedauere, dass wir uns nicht deutlicher dazu geäußert haben. Ich glaube auch, dass wir einige Entscheidungen getroffen haben, die wir im Nachhinein und mit neuen Informationen heute nicht mehr treffen würden.
Naja, und das ist irgendwie fast noch ein bisschen harmlos ausgedrückt, wenn wir sagen, dass da etwas jetzt schiefgelaufen ist. Das ist nicht schiefgelaufen, sondern es steht ja hier der Verdacht im Raum einer schweren kriminellen Straftat. Also einer schweren Straftat, indem man beispielsweise sich im Rahmen eines öffentlichen journalistischen Mediums sich auf eine Seite stellt und ganz klar Nachrichten unterdrückt, die für eine bestimmte Partei nicht besonders günstig sind. Und hier wird das Ganze natürlich schon ziemlich deutlich. Und man fragt sich, ob nicht irgendwann dann sogar ein Zuckerberg auch vor Gericht stehen wird. Wir werden es sehen. Da könnte sich auch was zusammenbrauen, was wir da gerade sehen.
Also das muss man unbedingt im Auge behalten. Meta oder Facebook ehemals hatte ja Trump nach den Aktionen im Zusammenhang mit den Unruhen im Kapitol, 6. Januar 2021, von Facebook, übrigens auch von Instagram ausgeschlossen. Und jetzt, Anfang letzten Jahres, wurde er wieder aufgenommen. Ich glaube, er nutzt es aber nicht. Ich weiß es aber nicht genau. Auf jeden Fall, in diesem nächst erscheinenden Buch berichtet Trump in einer Bildunterschrift auch darüber, wie Mark Zuckerberg damals ins Oval Office kam, um ihn zu sehen, als er Präsident geworden war. Er brachte seine sehr nette Frau zum Abendessen mit und war so nett, wie man nur sein kann, während er doch plante, schändliche, ja, ist blöd übersetzt jetzt hier, schändliche Pläne zu haben, in einem echten Plot gegen den Präsidenten und dies auch zu installieren. Er sagte mir, es gäbe niemanden wie Trump auf Facebook. Und gleichzeitig, und aus welchem Grund auch immer, hat er alles gegen mich gelenkt. Ja, die New York Post, die das hier ja alles veröffentlicht hatte, hat Meta um einen Kommentar gebeten, der aber bislang wohl noch nicht eingegangen ist.
Ja, wir werden sehen, was da passiert. Es lohnt sich auf jeden Fall, dass das Ganze weiter beobachtet wird. Dann braut sich etwas zusammen. Und wenn man das Ganze im großen Feld einmal sieht, das Bild ein bisschen weiter auseinandergezogen, dann spürt man natürlich auch, wie an allen Ecken und Kanten das alte System momentan sich selbst wegsprengt. Das ist interessant. Die Frage ist einfach nur, wie schlimm wird dieser Vorgang? Denn im Westen geht die Sonne eben halt unter im Augenblick, das wissen wir. Und da müssen wir natürlich jetzt auch sehr vorsichtig sein, weil angeschlagene Tiere halt sehr gefährlich sein können.
Jo, und vielleicht noch eine Meldung, die hatten wir gestern eingestellt. Ich möchte deswegen darauf hinweisen, dass man ja Mpox oder Affenpocken im Moment ziemlich hochzieht. Und wir uns alle fragen, eine Krankheit, die eigentlich nie besonders auffällig gewesen ist. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ein freies Portal in den USA, People's Voice, die haben veröffentlicht, dass Bill Gates eine große mRNA-Fabrik in Afrika, in Kigali, veröffentlicht hat für eine weltweite Massenproduktion des Affenpocken-Impfstoffs. In Ruanda ist das Ganze passiert und er möchte, das ist sein Ziel, das hat er veröffentlicht, ein Impfstoff-Ökosystem schaffen, in dem Affenpocken-Impfstoffe für den internationalen Markt in großen Mengen hergestellt werden. Und diese Eröffnung dieser riesigen Fabrik in Kigali fand in Anwesenheit europäischer, politischer, elitärer Politiker statt, darunter die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen und die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock.
Naja, Annalena Baerbock, da haben wir natürlich wirklich gleich die oberste Elite. Und das bringt mich hier tatsächlich noch auf einen Punkt, den ich hier gerade bei dir sehe, hier über den russischen Außenminister Lavrov, der ja auf Augenhöhe sein soll mit Frau Baerbock. Und der beantwortet eine Medienfrage bezüglich der Beilegung der Ukraine-Krise. Ich finde das ganz wichtig, dass wir das noch mal kurz machen. Da war die Frage an den Herrn Lavrov. Man muss sich mal vorstellen, eine solche Frage würde an Frau Baerbock gehen, wie sie denn wohl antworten würde. Also die Frage an Herrn Lavrov war, früher hat der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj in seinem Interview mit indischen Medien gesagt, er möchte den nächsten zweiten Friedensgipfel zur Beilegung der Ukraine-Krise in einem der Staaten des globalen Südens durchführen. Würde Russland sich an einer solchen Veranstaltung beteiligen? Und falls sie wirklich in den Staaten des globalen Südens abgehalten werden würde? Das heißt, klare Frage, aber wie antwortet jetzt Herr Lavrov?
Ja, wie antwortet er denn? Er sagt, nächster heißt, dass diese Veranstaltung eine Initiative weiterentwickeln soll. Eine Initiative gibt's hier nur eine. Sie wurde als das Kopenhagener Format gestartet, dann in die Konferenz in Birkenstock verwandelt. Allen diesen Prozessen, so Lavrov, liegt aber die absolut aussichtslose, von Herrn Selenskyj vorgeschlagene Friedensformel zugrunde. Sie wollen uns so in eine Situation bringen, in der wir auf etwas hereinfallen würden. Er spricht also von einer Falle, was dann Selenskyj zufriedenstellen würde. Wie der russische Präsident Putin schon mehrmals betont hat, kann die Rede nur über Verhandlungen sein, ohne dass jemandem ein Ultimatum gestellt wird.
Ja, und ich finde alleine diese Art, wie er antwortet, schon wirklich ganz klar und deutlich. Und ich bin sehr froh und es ist beruhigend. Er sagt weiter, der Westen redet die Ukraine von normalen menschlichen, auf den allgemein anerkannten Prinzipien basierten Verhandlungen ab. Macht klar, damit die Ukraine weiter eskaliert und hofft, dass wir, nämlich die Russen, die Nerven verlieren und etwas machen, was dem Westen ermöglichen würde, den Spieß umzudrehen. Das wird ihm nicht gelingen, nämlich dem Westen. Wir werden unsere Ziele erreichen und zwar auf so eine Weise, die, wie der russische Präsident Wladimir Putin gesagt hat, unseren Interessen maximal entsprechend wird. Diese bestehen erstens darin, unser Volk zu schützen und zweitens diejenigen Menschen in Schutz zu nehmen, die vom faschistischen Regime in Kiew, ganz klar seine Aussage, zu Terroristen erklärt wurden und denen die Grundrechte einschließlich der Religionsfreiheit und des Rechtes auf Sprache und vieles andere mehr entzogen wurde. Sie werden uns nicht so provozieren können. Also er schließt dann ab, wenn der Westen wirklich an der Normalisierung der Situation in Europa interessiert ist, unter der die Europäer selbst schon leiden, dann sollte er sich an den Verhandlungstisch setzen und ruhig, ehrlich und ohne jegliche Selenskyj-Formeln anfangen, miteinander zu sprechen. Was mir wichtig war bei dieser, also das war Zitat Ende, bei diesem Zitat und dieser Nachfrage, wie hier ein Außenminister tatsächlich auch reagieren kann, auf eine souveräne Frage auch eine souveräne Antwort zu geben.
Ja, das haben wir so wahrgenommen. Vielen Dank für diesen wichtigen Hinweis. Ich möchte ganz am Schluss noch mit einer Meldung abschließen von der Bild, heute veröffentlicht, Andreas. Und das ist eigentlich eine Meldung, die die komplette Verwirrung der heutigen Zeit zeigt. Astronomen sind in Sorge. Lichtverschmutzung. Elon Musk macht den Himmel zu hell. Und dann heißt es weiter, SpaceX von Elon Musk plant neue Satelliten, die direkt mit Smartphones kommunizieren können. Der Haken daran, die neuen Starlink-Satelliten könnten bis zu 5-mal heller leuchten als bisherige Modelle. Und das sorgt weltweit für Alarmstimmung unter Astronomen, denn der schon jetzt nicht mehr so dunkle Nachthimmel könnte noch heller werden. Also erstmal stimme ich damit völlig überein. Es reicht langsam, was da am Himmel stattfindet. Aber erstmal ist es ja jetzt eine Vermischung von spannenden Themen. Elon Musk, der unbequeme X-Betreiber, der ja auch in den Fokus der Meinungswächter geraten ist, der wird jetzt hier angeklagt, dass der Himmel zu hell wird. Was stimmt, es wird zu hell. Da werden jetzt also Themen vermischt und der eigentlich gute Elon Musk, der für die Meinungsfreiheit ist, der macht jetzt den Himmel hell. Andreas, meinst du, das könnte jetzt aber vielleicht auch glücklicherweise ein Auftakt sein dazu, dass man den Himmel genauer beobachtet und vielleicht dann auch mal die Chemtrail-Auslassungen näher sich anschaut, ob die Astronomen da auch in Sorge sind?
Nein, mit Sicherheit nicht. Man merkt hier letztendlich die Mietmäuler unter den entsprechenden Wissenschaftlern, die mit solchen Argumenten arbeiten. Elon Musk war die ganze Zeit ein reicher, vermeintlicher Mitspieler des Systems. Und jetzt will er sogar in die Politik gehen, schließt sich offenbar mit Donald Trump zusammen und jetzt muss man ihn schlecht machen. Keiner kommt auf die Idee, beispielsweise zu hinterfragen, wie ein Bill Gates irgendwelche Aluminiumschnipselchen irgendwo in die Atmosphäre reinziehen will, die Sonne verdunkeln will oder beispielsweise genmanipulierten Mücken züchtet, die dann im Prinzip in die Atmosphäre gebracht werden, spielt alles keine Rolle. Und diese Starlink-Satelliten sind auch keine neue Geschichte, die laufen schon seit vielen Jahren. Aber jetzt fällt es auf, wo er in die Politik gehen will. Jetzt wird eben halt der Freund zum Bösen. Daran merken wir, das sind gar keine sachlichen Themen, sondern rein ideologische Verurteilungen, wenn einer eben abtrünnig wird.
Ja, das kann einem tatsächlich dann passieren. Ihr Lieben, die Welt ist spannend. Die Entwicklungen sind hochspannend. Wir sehen, dass überall das Licht hineinleuchtet und das Dunkle zum Vorschein bringen muss. Wir befinden uns in einer entscheidenden Phase im Nadelöhr. Danke für eure Aufmerksamkeit. Es gibt heute wieder ein Abendgebet. Und wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende, das, glaube ich, im Südwesten richtig heiß wird.
Ja, und ich hoffe, dass das Nadelöhr sich langsam wieder weitet und wir auch durchkommen. Aber es zieht sich halt doch länger hin, als man manchmal glaubt. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende auch von mir.